In der Zeit der Anbetung ist es jetzt Zeit für uns, auf das Wort Gottes zu hören. Und ich freue mich, heute Morgen zu euch sprechen zu können, auch zu euch, die ihr den Gottesdienst oder später die Predigt am Livestream oder über Internet verfolgt. Wenn ihr in den Gemeindebrief geschaut habt, dann wisst ihr schon, was mein Thema ist. Die Überschrift meiner Predigt heute heißt Basiswissen und Basiserfahrungen für ein Leben mit Jesus. Es geht also so um ganz grundlegende Dinge, um die ABCs. Und wenn man so ein Thema gestellt bekommt, dann, mir geht das so, stelle ich mir die Frage, was wäre das denn? Kannst ja auch mal überlegen, was würde dir einfallen? Basiswissen, Basiserfahrung, grundlegende Sachen. Welche ABCs gehören zum Glauben dazu? Und das Spannende ist, ich will ja nicht einfach nur sagen, was ich jetzt denke, sondern da gibt es einen Bibeltext, der genau das ganz explizit nennt. Dinge, wo derjenige, der uns da schreibt oder wo wir im Wort Gottes lesen, was Basiswissen, Basiserfahrung ist. Und ich freue mich, mit euch gleich in diesen Predigttext zu schauen, der im Hebräerbrief steht, im 5. Kapitel ab Vers 11. Und ich lese bis Kapitel 6, Vers 2. Hebräer 5, Vers 11 bis 6, 2. Und es ist ein super Text, weil er sagt genau, was Basiswissen oder Basiserfahrungen im Glauben sind. Und ich nutze das gleich, um auch diese Predigt in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Da wird nämlich ein Thema genannt, was dann auch für mich im Vorgriff auf oder als Predigt für die Adventszeit auch dran ist. Zwei Themenbereiche beziehen sich nämlich auf den Tag der Auferstehung der Toten und auch das ewige Gericht. Also auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist ja die Adventszeit. Jetzt fragt ihr euch, jetzt ist ja erst Anfang November, warum redet der jetzt über die Adventszeit? Wisst ihr, ich predige ja immer 14-tägig im Wechsel. Und wenn ich irgendwie eine Serie in der Adventszeit machen will, dann muss ich früh anfangen, weil ich so wenig Gelegenheit habe, dann wirklich an Advent hier zu sein. Also heute predige ich über Basiswissen und etwas von dem, was ich heute sage oder was wir im Predigttext erfahren, das kann ich dann vertiefen in den nächsten Sonntagen, wo ich hier sein werde. Wenn wir uns gleich den Bibeltext anschauen, dann wird uns auffallen, der hat so zwei Teile. Der erste Teil ist Kritik. Der Autor des Hebräerbriefs, der wäscht der Gemeinde den Christen, den er schreibt, so richtig den Kopf. Da muss man erst mal schlucken, wenn man das hört. Da fühlt man sich vielleicht schlecht. Da sage ich gleich im ersten Teil dann was dazu, was wir denn damit machen sollen, wenn wir so eine Kritik hören in der Bibel. Und im zweiten Teil des Textes, da geht es dann um Basiswissen und Basiserfahrungen. Jetzt genug der Vorrede. Ich möchte uns den Predigttext lesen, Hebräer 5, 11 bis 6, 2. Und ich lese uns den Text in der Einheitsübersetzung. Dort lesen wir: Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt. Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss und uns dem Vollkommeneren zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung über die Abkehr von toten Werken, über den Glauben an Gott, über die Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Das ist der Text. Und ich habe das angekündigt. Ich will meine Predigt in zwei Teile aufteilen. Der erste Punkt, da geht es einfach darum, dass wir mal schauen, was machen wir mit dieser Kritik. Lasst uns hier Gottes Wort als ein Spiegel auf unser Leben verstehen. Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich gerne auf fünf Themen Basiswissen, Basiserfahrung eingehen, die hier in diesem Text aufgezählt werden. Lasst uns starten mit dem ersten Teil, wo man vielleicht schluckt, wenn man das so hört. Was ist das, diese Kritik? Lasst uns das Wort Gottes als ein Spiegel auf unser Leben verstehen. Wir merken ja, im Text werden die Christen, die diesen Brief lesen, echt hart kritisiert. Und es ist nicht schön, sowas zu lesen, wenn man auf den Verdacht kommen könnte, oh, ich könnte auch gemeint sein. Ich schlage vor, lasst uns wirklich dieses Bild vom Spiegel so nehmen, als etwas, was wir aus unserem Alltag kennen und das wir ganz bewusst nutzen. Warum benutzen wir Spiegel? Die meisten von euch oder wahrscheinlich alle, ihr habt bei euch im Badezimmer einen Spiegel. Und wenn ihr aufsteht und euch fertig macht für den Tag, euch vorbereitet, dann schaut ihr da rein. Oder auch wenn ihr euch ankleidet, dann schaut ihr da rein. Warum schauen wir in einen Spiegel? Wir schauen nicht in den Spiegel, weil wir etwas sehen wollen, was wir gern hätten, sondern wir schauen in den Spiegel, weil wir sehen wollen, was ist. Wir möchten gerne uns erkennen, wie andere uns sehen und wie wir in dem Moment wirklich sind. Und wir sind dem Spiegel auch nicht böse, wenn er uns Dinge zeigt, wo wir sagen, oh gut, dass ich es gesehen habe, jetzt will ich das verändern. Und genau so lasst uns auch diesen Predigttext verstehen. Lasst uns diesen Predigttext als ein Wort von Gott sehen, wo wir uns drin spiegeln können, wo wir schauen können, trifft mich das oder trifft mich das nicht? Und wisst ihr, es gibt, wenn du in den Spiegel guckst, gibt es immer zwei Ausgänge, oder? Du kannst das Schöne erkennen, ja, der dir da entgegen strahlt, wenn du in einen Spiegel guckst. Du kannst aber auch Dinge erkennen, wie ich gesagt habe, wo du denkst, okay, die will ich ändern. Beides ist möglich. Es geht um das, was wirklich ist. Und Jesus hat nie ein Problem mit dem, wie es gerade bei uns aussieht. Was erkennen wir jetzt im Spiegel des Textes? Gott zeigt uns eine Gemeinde oder Gemeindeglieder, die im Glauben und Leben mit Jesus stehen geblieben oder sogar zurückgegangen sind. Was kritisiert der Autor des Hebräerbriefs an den Christen, an die Gemeinde, denen er schreibt? Er schreibt sinngemäß in Vers 11, es gäbe wirklich noch viel Wichtiges zu sagen, echte Lehre hättet ihr nötig, aber ihr seid schwerhörig geworden. Ihr vertragt das nicht. Mit anderen Worten, auch ihr wollt nicht. Ihr seid zu bequem, zu abgelenkt, zu desinteressiert. Und die Folge davon ist, dass ihr in eurem Glauben im Säuglingsstadium stecken geblieben seid. Das Bild, das er verwendet, ist ja erstmal ein ganz natürliches. Säuglinge, die frisch auf die Welt gekommen sind, die können noch keine feste Nahrung vertragen, sondern die brauchen wirklich Milch. Und am Anfang ist es auch genau das Richtige. Aber das Beispiel ist klar, so wie geistliche Milchnahrung am Anfang des Glaubens total okay ist, würden wir uns wundern, wenn, ich sag mal jetzt übertragen auf unser natürliches Leben, wenn ein 10-Jähriger oder 50-Jähriger immer noch an der Milchflasche hängt und feste Nahrung eben nicht verträgt, da würden wir denken, irgendetwas stimmt nicht. Und genauso sieht der Autor vom Hebräerbrief diese Gemeinde. Er sagt, ihr solltet schon längst soweit sein, andere zu lehren. Aber ich habe den Eindruck, ich muss hier bei euch wieder mit den ABCs des Glaubens, mit der geistlichen Milchnahrung anfangen oder weitermachen. Und was ist passiert? Irgendwie sind sie in ihrer Eigeninitiative, Eigenverantwortung stehen geblieben. Sie sind nicht vorangekommen in dieser Gemeinde, den er schreibt. Und das ist ein Spiegel für uns. Lasst uns da reinschauen. Wie geht es in deinem geistlichen Leben voran? Bleibst du bei Milch, weil du einfach passiv bist, dich mit dem Wort Gottes und der christlichen Lehre zu beschäftigen, tiefer zu graben, als einfach nur an der Oberfläche zu sein? Oder bist du gut dabei? Du schaust zurück auf dein Leben und du bist dankbar dafür, was der Heilige Geist in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten bei einigen von euch hat wachsen lassen an Erkenntnis, an Gotteserfahrung. Lasst uns in den Spiegel schauen und wir erfahren etwas darüber, auch wie unsere Motivation ist, denn die ist sehr entscheidend, wenn es darum geht, auch mit Gott unterwegs zu sein. Jesus will uns immer anleiten in der Nachfolge. Er will uns immer mitnehmen, uns immer Dinge beibringen. Gott wartet auf uns, er ist immer da. Die Frage ist, wo sind wir? Suchen wir seine Nähe? Im Gebet lesen wir die Bibel, hören wir gute, gesunde Lehre und verdauen wir das auch, denken wir darüber nach. Setzen wir die Dinge, die Gott uns gezeigt hat in unserem Alltag um. Gehen wir Glaubensschritte, wo wir merken, da hat uns Gott etwas gegeben, was wir auch tragen oder mitentwickeln sollen. Gewöhnen wir uns an feste geistliche Speise oder bleiben wir passiv und unmündig? Und wenn ich das so lese und mich frage, was die Gründe dafür sind, dass sie stecken bleiben, dann ist das eben der Eigenantrieb und diese eigene Entscheidung, die fehlt, mit Gott mitzugehen, der eine geistliche Entwicklung sich für jeden seiner Nachfolger wünscht. Und wenn wir in diesen Spiegel sehen, dann können wir sagen, hey, da gibt es Dinge, die wir gemeinsam mit Jesus anpacken wollen. Und wenn ich das so sage, lass dich nicht in deinem schlechten Gewissen triggern. Es gibt Christen, die sind so geprägt, dass es nie genug ist. Und dann hört man so einen Text und die fühlen sich automatisch angesprochen. Sei nicht zu schnell im Schlechten, da kann Gutes gewachsen sein in deinem Leben. Aber wenn ihr das so hört, wenn ich in mein Leben gucke, dann ist ja meine geistliche Motivation nicht immer konstant. Manchmal lasse ich die Zügel schleifen. Und dann kann so ein Text, wo ich so in diesen Spiegel gucke, mir einfach zeigen, ich will wieder näher ran an dich, Jesus. Und dann motiviert mich das, dran zu bleiben. Es geht also nicht um Druck, sondern um Wahrheit. Und das bedeutet auch, dass du Gutes siehst, nicht nur Schlechtes. Und wer kennt unser Leben? Ich kenne dein Leben nur ganz begrenzt. Aber du kennst dein Leben. Und Jesus, der hier ist, auch. Und jetzt will ich die Predigt an dieser Stelle einfach unterbrechen und mit dieser Unterbrechung einer kurzen Zeit der Stille einfach Raum geben, dass du das mal für dich nutzt. Schau mal in den Spiegel, sei im Kontakt mit Jesus und dann sei dankbar für die Dinge, die wirklich gut gewachsen sind, wo du nicht dieses Babystadium mehr hast. Ja? Und wenn aber Dinge sind, wo du merkst, hey, du fühlst dich stecken geblieben oder bist nachlässig geworden, dann kannst du das Jesus sagen und eine Entscheidung treffen. Und für diese Zeit im Dialog mit Gott will ich einfach einen Raum geben, eine kurze Zeit der Stille, circa eine Minute und dann bete ich und dann mache ich mit meiner Predigt weiter. Lasst uns einen Moment still vor Gott sein. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich uns gezeigt hast, uns geistlich auf die Welt gebracht hast, dass wir Söhne und Töchter sein können. Und es ist dein Wille für unser Leben, dass wir nicht unmündig bleiben, sondern mündig werden, geistlich wachsen, von geistlichen Kleinkindern zu geistlich Erwachsenen, zu geistlichen Müttern und Vätern werden, die in der Lage sind, andere zu lehren. Und du weißt, wo wir stehen und du willst uns beibringen, den nächsten Schritt zu gehen. Und Herr, in dieser Zeit der Stille vor dir, danken wir dir dafür, dass du uns ganz erkennst. Wir danken dir für das Gute an Entwicklungen in den letzten Jahren oder auch in der letzten Zeit. Und da, wo wir stecken geblieben sind, wo du das siehst und schon lange darauf wartest, dass wir aufmerksam werden auf dich, danken wir dir dafür, dass wir dich um Vergebung bitten können, umkehren können und sagen können, Herr, heute will ich neu weitermachen, meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und du Wachstum geben kannst in meinem Leben. Amen. Punkt 2, 5 Themen Basiswissen und Basiserfahrung. Das ist der Teil, auf den ich mich am meisten freue in diesem Text. Was erfahren wir denn? Wir lesen ab Vers 1. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkündigen muss und uns dem Vollkommeneren zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung über die Abkehr von toten Werken, über den Glauben an Gott, über die Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Wisst ihr, ich bin so glücklich, dass der Autor geschrieben hat, worüber er nicht mehr lernen will, weil sonst wüssten wir gar nicht, was er denn darunter meint, unter den Grundlagen in der Lehre von Jesus. Aber so wissen wir eben, was geistliche Milchspeise ist oder das, was für einen Babychristen klar werden soll, wo er im Laufe der Zeit zu einem Lehrer werden soll von jemandem, der das nur erst mal am Anfang von anderen hört. Später soll er in der Lage sein, das anderen sogar beizubringen. Was erfahren wir? Es sind 6 Themen. Die Abkehr von toten Werken, der Glaube an Gott, die Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Zu all diesen Themen, weil es auch Grundlagenthemen sind, gibt es viel Klarheit und echt Wahrheit von Gott, Gewissheit. Und es geht nicht nur um Lehrfragen, Dinge, die wir im Kopf haben, sondern es geht wirklich auch um Erfahrung, um Dinge, die Teil unseres Lebens, Alltags, Lebensfundaments werden und damit sind. Und ich habe diese Themen einfach mal in eine Reihenfolge gebracht, die so aufeinander aufbaut. Und so will ich einfach auch vorgehen. Ich bringe jetzt nicht Bibelstellen hier und da und dort, um jedes nochmal abzusichern, sondern du kannst selber schauen, wo findest du das in der Schrift. Und wenn du das nicht findest, was ich dir sage, dann sprich mich einfach an, dann zeige ich dir, wo ich das her habe. Aber ich vermute, für viele von euch, gerade wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, ihr werdet merken, wo ich das her habe. Teil 1, die Auferstehung der Toten. Es ist eine Wahrheit, alle Menschen werden einmal sterben. Egal, ob sie an Gott glauben oder nicht, das Leben endet mit diesem Körper, aber wir erfahren, dass es eben nicht endet, weil der Mensch ja nicht nur Körper ist, sondern es gibt einen inneren Menschen, eine Seele, einen Geist oder einfach der innere Mensch. Und dieser unsichtbare Teil von uns, unsere Persönlichkeit, das hat wirklich jeder. Auch der Atheist, der nicht daran glaubt, wird dann eines Tages feststellen, es ist nicht vorbei, wenn der Körper stirbt. Der unsichtbare Teil von jedem Menschen, der lebt weiter und er wartet auf die Auferstehung der Toten. Am Tag der Auferstehung der Toten bekommen dann alle Menschen einen neuen Körper, der nicht mehr sterben kann. Es ist ein Körper wie der Körper von Jesus nach seiner Auferstehung. Und wann wird das sein? Das wird sein, und damit sind wir beim zweiten Thema, wenn das ewige Gericht kommt, wenn Jesus wiederkommt. Jesus wird eines Tages wiederkommen, diese Welt vollenden, und das ist auch der Tag des Gerichts. Dann werden alle Menschen gerichtet werden. Und hört das mal nicht schlimm, ja? Gericht ist immer etwas, was doppelt ausgehen kann. Zum Gericht gehört auch, du bist gerecht, du bist freigesprochen. Es ist nicht nur, du bist verurteilt, aber alle Menschen werden vor diesem Gericht Gottes auftreten müssen oder auftreten dürfen. Und dann entscheiden die Bücher, ja, was passiert. Und es gibt ein ganz entscheidendes Buch, nämlich das Buch des Lebens. Alle Menschen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, die haben das ewige Leben. Alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, sind auf ewig verloren und werden zusammen mit dem Bösen, mit dem Teufel und seinen Dienern gerichtet. Wie das genau aussehen wird, dafür hat die Bibel Bilder. Aber sie sagt, es wird unterschieden. Es gibt die, die zu Jesus gehören, im Buch des Lebens stehen, ewiges Leben haben, gerettet werden und die anderen, die verloren gehen. Und das ist gar nicht so leicht zu hören. Ist Gott grausam, wenn es so ausgeht? Ist Gott intolerant? Und damit sind wir beim Thema 3, den Glauben an Gott. An Gott glauben bedeutet nicht nur glauben, dass ein Gott existiert. An Gott glauben bedeutet ihm glauben und vor allen Dingen ihn kennen und mit ihm leben. Wie zeigt sich uns Gott, wenn wir das tun? Zuerst erkennen wir Gott in Jesus Christus. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Und Jesus sagt uns auch, dass alle Menschen erstmal tot sind, weil sie unter der Macht der Sünde leben. Was ist die Sünde des Menschen? Die Sünde des Menschen ist, dass sie den einzig wahren Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht kennen und dass sie nicht an ihn glauben. Denn wenn sie ihn kennen würden und an ihn glauben würden, und es geht um Wahrheit, wenn dieser Gott wirklich der ist, dann gehört es dazu, dass man ihn als Gott anerkennt, ihn als Gott in sein Leben einsetzt und sein Leben nach ihm ausrichtet. Das ist dann einfach das, was die Wahrheit Gottes gebietet. In Jesus sehen wir Gott, der selbst Mensch wird und bis ans Kreuz ging, damit Menschen die Chance haben, ihn zu erkennen und von ihm Leben zu empfangen. Weil das Kreuz ist der Ort, wo ein Leben, das wir als Menschen in unserer Leitung allein bestimmen wollen, sterben kann. Und wo wir das neue Leben Gottes empfangen, wo wir sagen, jetzt gehören wir nicht mehr uns, wir gehören dir, unser altes Leben stirbt am Kreuz, wir empfangen das neue Leben von dir und leben dann als Bürger deines Reiches mit dir als unserem König. Und das ist das, was Jesus lehrt und wozu er einlädt. Wir sehen dabei Jesus, einen Gott, der aus Liebe zu jedem Menschen alles tut, damit ihr Name im Buch des Lebens steht. Es ist eben nicht der Gott, der wartet, bis das Leben vorbei ist und dann werden die Guten gerettet und die Bösen verurteilt. Es läuft anders. Alle Menschen sind erstmal tot. Es braucht Jesus, der uns das zeigt und einlädt, neues Leben zu gewinnen und aus dem Tod ins Leben erstmal überzugehen. Und das ist ein Gott, der rettet, der alles gibt aus Liebe. Und das erkennen wir bei Jesus. Der Glaube an Jesus rettet Menschen vom ewigen Tod und bewirkt ewiges Leben. Zur Rettung gehören dann zwei Themen. Und das sind die nächsten Themen, die wir in diesem Text haben. Die Abkehr von toten Werken und das Thema der Taufen. Was sind tote Werke? Tote Werke sind alle Taten, die ein Mensch nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen von Jesus Christus heraus tut. Auf den Punkt gebracht, wenn du etwas tust, das nicht Jesus in dir tut, dann ist dieses Werk tot. Das ist jetzt nichts Kompliziertes, weil wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir es gibt diesen Satz, der so in meinem Herzen ist. Alles, was ihr tut, das tut im Namen von Jesus Christus. Und dann merke ich, mein Alltag ist ja auch nicht geteilt in den geistlichen Teil und den nicht geistlichen Teil, sondern alles, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich meine Aufgaben erledige, meinen Beruf ausübe, meine Rollen ausfülle, das will ich und tue ich in Gemeinschaft mit Jesus. Was du dagegen mit Jesus und und wenn wir das tun, also die Dinge in Jesus und aus seiner Kraft tun, dann sind das einfach geistliche Werke oder lebendige Werke. Jesus ist da für uns auch Vorbild, weil genau diese Art zu leben erkennen wir bei ihm. Er ist Vorbild für ein Leben, das 100% übereinstimmt mit seinem himmlischen Vater ist. Was der Vater sagt, redet er. Was der Vater sagt, tut er. Jesus ist darin vollkommen. Ich bin nicht vollkommen, du bist nicht vollkommen. Wir sind auf dem Weg, das zu lernen, so geistliche Werke zu tun, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Aber das ist eben der Weg des Wachstums. Abkehren von toten Werken, uns hinwenden zu den geistlichen Werken, zu einem Leben, wo unser ganzes Leben mit Gott und aus seiner Kraft gestaltet wird. Und wenn wir da hineinwachsen, wenn das mehr und mehr Teil von uns wird, dann werden wir erleben, dass unser natürliches Leben übernatürlich wird, weil der übernatürliche Gott in uns wirkt. Der Weg dahin, sich von toten Werken abzukehren und zu lernen, im Alltag ganz mit Jesus zu leben, das ist Milchspeise. Das übernatürliche Leben ist das, was Christen von Anfang an lernen sollen und wo sie hineinwachsen sollen. Milchspeise. Wie gut wäre es, wenn wir als Leib Jesu, als Christen, die ihm nachfolgen, mehr in diese Normalität hineinwachsen würden. Und damit sind wir beim nächsten Thema, die Lehre von den Taufen. Habt ihr euch verhört? Warum sagt er den Taufen, nicht die Taufe? Warum Plural? Wisst ihr, die Einheitsübersetzung ist die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, die den griechischen Text hier so übersetzt, wie er da steht. Wenn ihr das anders habt in euren Übersetzungen, habt ihr wahrscheinlich eine Fußnote da. Ich weiß nicht warum, weil das ist eines der Grundlagenthemen, dass es Taufen gibt, christliche Taufen. Aber irgendwie scheint das vergessen zu sein. Wir kennen als Christen global fast nur noch die eine Taufe. Aber was meine ich? Beziehungsweise ich bringe euch nochmal so ein kurzes Zitat aus einem Sprachbuch. Ne? Dem ist aufgefallen, so ein sprachlicher Schlüssel, dass im Griechischen da Taufen steht. Und er schreibt dort: Es fällt die Mehrzahl Taufen auf, eine Erklärung dieser auffallenden Pluralform ist nicht zu finden. Und ich frage mich wirklich, warum braucht man eine Erklärung für die Pluralform von Taufen? Weil Taufen gibt es im Neuen Testament mehrere, die auch zu grundlegenden Themen gehören. Es gibt mindestens zwei Taufen, die für jeden Christen wichtig sind. Die Reihenfolge ist dabei zweitrangig. Jetzt nenne ich sie euch. Das eine ist die Taufe im Wasser. Das kennen wir als Baptisten sehr gut und das andere ist die Geistestaufe. Die eine Taufe ist die Glaubenstaufe in Wasser. Das praktizieren wir. Also wenn wir im Taufwasser untergetaucht werden, verbindet uns Gott mit dem Tod Christi am Kreuz. In diesem Moment erfahren wir, dass unser Leben stirbt, unser altes Leben endet. Und wenn wir auftauchen, dann sind wir mit Christus auferstanden und leben ein neues Leben mit ihm und für ihn als Eigentum Gottes. Und jeder, der damals diesen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, der sich zu ihm als Herrn bekennt, der wurde getauft, nicht weil er muss oder weil es ein Gehorsamsschritt ist, sondern weil die Taufe im Wasser eine Gabe Gottes ist, ein Geschenk, das wir wirklich brauchen. Und wenn du hier sitzt oder wenn du zuschaust am Livestream oder später und du glaubst an Jesus Christus, du weißt in deinem Herzen, er ist dein Herr und dein Gott und du hast dich noch nicht taufen lassen, im Taufbecken oder im See oder was auch immer, diese Taufe empfangen, dann überlege, ob jetzt der Moment ist, dich dafür zu entscheiden. Falls ja, werde aktiv. Sprich mich an oder wende dich an einen Christen, der dir da weiterhelfen kann, dass du diese Taufe empfängst. Die zweite Taufe ist die Geistestaufe. Alle Evangelien sagen uns von Jesus, dass er Menschen mit dem Heiligen Geist tauft. An Pfingsten hat das angefangen und dann haben es alle Christen bekommen. Und ich finde es interessant, da wo Menschen an Jesus Christus glauben und diese Taufe im Heiligen Geist nicht empfangen haben, dann schicken die Apostel irgendwen hin oder Paulus sagt auch, dann legt er denen die Hände auf, damit sie diese Taufe im Heiligen Geist, diese Vollmacht oder diese Kraft, diesen Eintritt, ich nenne das den Eintritt in Gottes übernatürliche Welt, bekommen. Die Geistestaufe ist wie eine Tür in den Bereich des übernatürlichen Lebens mit Gott. Da, wo wir nicht nur auf unsere Kraft und auf unsere Disziplin angewiesen sind, sondern wo wir wirklich dem Heiligen Geist alle Türen geöffnet haben und sagen, verändere meinen Charakter und hilf mir, die Werke Jesu in der Kraft Jesu zu tun. Und wisst ihr, die Kraft, also die Werke Jesu in dieser Welt tun, können wir nur, wenn wir die Kraft Gottes wie Jesus haben. Und das macht der Heilige Geist. Und das ist nie in unserer Hand. Und es ist einfach, Gott bekommt die Ehre, wenn wir Christen das empfangen, mit Dankbarkeit, Freude auch in diesen Gaben wachsen und sie anwenden. Die Kraft und die Vollmacht des Heiligen Geistes macht gerade, was die Wirkung und Frucht unseres Lebens angeht, einen riesigen Unterschied. Weil wir verlassen dann den Bereich dessen, was wir Menschen irgendwie denken, noch in eigener, Begabung tun zu können, sondern das, was wir haben, bekommt diesen geistlichen Stempel, diese Kraft Gottes, diese Vollmacht. Und wir werden lernen, jeder da, wo Gott ihn begabt hat, wie Jesus zu handeln. Handauflegung, das Letzte, was ich noch nicht genannt habe aus dem Text. Darüber gibt es viel zu sagen. Wer schon länger bei uns unterwegs ist, der kennt das, dass da, wo wir für Menschen beten, wir fragen, darf ich dir die Hand auflegen? Und wir machen das gerne, weil wir glauben, dass da eine Berührung von Gott geschieht. Aber das lasse ich in der Predigt mal weg, kann man später mal betonen. Aber wir wenden das an, ganz natürlich. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch schon eine Erfahrung damit gemacht. Zum Ende nochmal die einfachsten Grundlagen des Lebens mit Jesus, einfach mal genannt, so wie sie im Text stehen. Und du kannst selber schauen, bist du in diesen Dingen nicht nur gelehrt, sondern bist du auch in der Lage, andere darin zu lehren, weil das ist das, was sich der Autor hier vom Hebräerbrief wünscht, für erwachsene, geistlich reife Christen. Und wenn du merkst, du hast da noch keine Sicherheit in diesen Themen, dann lerne das, lass dir das beibringen. Und dann fang an, es anderen zu sagen. Was sollst du lernen können? Die Lehre in der Abkehr, die Lehre, wie man von toten Werken abkehrt und eben die lebendigen geistlichen Werke tut. Lehre über den Glauben an Gott. Wer ist dieser Jesus? Und was bedeutet es, an ihn zu glauben, mit ihm zu leben? Und das bedeutet auch, zu einer Entscheidung zu rufen. Willst du diesem Jesus folgen, an dem du glaubst? Das dritte ist die Lehre über die Taufen. Dass du sagst, Taufe ist dran oder hast du die Geistestaufe empfangen? Wer aus einer christlichen Szene kommt, die mit dem Begriff Geistestaufe ein Problem hat, dann verwende einen anderen Begriff. Willst du dich ganz vom Heiligen Geist leiten lassen und darf er dich erfüllen mit seiner Kraft? Da hast du den Begriff Geistestaufe nicht verwendet, aber es braucht nicht den Begriff. Es geht Gott immer um die Sache, die er geben möchte. Die Handauflegung, die Auferstehung der Toten, dass du Menschen sagen kannst, hey, es gibt eine Hoffnung über das Leben hinaus. Egal, was uns rüttelt in dieser Welt, es ist so gut, dass wir diese Hoffnung haben, diese Ewigkeit und eben das ewige Gericht. wo wir gerecht gesprochen werden, wo Gott uns heimholt zu sich und wir uns auf den Tag der Wiederkunft Jesu freuen. Amen.